ich mache das heute wie Felix Lobrecht immer bei gemischtes Hack. Ich mache das jetzt einfach immer mit Sonnenbrille. Finde das auch einfach konsequenter. Wobei, eigentlich musst du die Sonnenbrille ja tragen. Du warst ja gestern länger vor der Tür als ich, mein lieber Mike.
Ne? Du kleine Petze.
Ja, was denn? Wieso? Du bist doch hier, ist, frei nach Ostern, Ex in Drax in Rock'n'Roll. Das ist unser Mike, ne? Kult Mike.
Na, ihr Schwingtitten?
Ich wäre. Schön. Ich wäre übrigens, ja.
Weil ihr ja wirklich eine Minute zu spät seid.
Ja, ist richtig.
Habe ich mir überlegt, ich brauche eine gute Eingangsbeschimpfung, einen guten Auftrag.
Ist richtig.
Und dann bin ich auf die Seite desired.de gegangen.
Ja.
Und die haben mal hier, pass auf, die 20 lustigsten Beleidigungen, die als Schimpfwörter eigentlich zu witzig sind, zusammengestellt.
Und die musst du als Berliner googeln, das finde ich ja interessant.
aber das ist nämlich für die coolen Kids. Top 20 der geilsten und lustigsten Beleidigungen. Schwingtitte nur auf Platz 19 und damit nur eins besser als Analdelfin und eins schlechter als Popelnascher.
Toll. Das gefällt mir sehr, sehr. Das gefällt mir sehr. Das wäre wirklich eine tolle Seite. Desired.de, ja?
Muss man gucken. Desired.de ist aber kein. Ist egal.
Ja, von wirklich allen, ich möchte phasenweise von absurd sprechen, von wirklich allen absurden Einleitungen in diesen Podcast, ist das möglicherweise die absurdeste.
Gib mir eine zweite Chance.
Ja, bitte.
Kleines Gedankenexperiment.
Ja.
Stellt euch vor, es ist Montagabend, RTL, irgendwann nach 20 Uhr, ihr sitzt auf dem Stuhl von Günther Jauch. Ihr habt es bis zur 64.000-Euro-Frage geschafft.
Ja.
Nun kommt die Frage und ich gebe euch, um so ein bisschen den Druck zu erhöhen, gleich so 30 bis 45 Sekunden sie zu beantworten.
Okay.
Folgende Frage, live in der Sendung am vergangenen Montag gestellt. Wie viel erste FCs gibt es derzeit in der Bundesliga? Eins, zwei, drei oder vier?
Ah ja, also aus der Hüfte würde ich sagen ein.
Aus der Hüfte habe ich gesagt zwei.
Du weißt es, Mike, ich habe aus der Hüfte auch zwei gesagt.
Nee, stimmt gar nicht, ist schon falsch.
Also ich sage, Micky hat Köln gedacht.
Ja.
Mike und ich haben Köln und Heidenheim gedacht.
Ja.
Und keiner hat Union gesagt.
Ach krass, ja, stimmt. Ja.
So,
stimmt.
Wir sind alle
Was Vorsichtsplatz geworden. Werden ja aber auch Multiple Choice gehabt, ne? So, aber hätte ja auch nicht gehört. Stimmt, du hast mir ja auch gerade Multiple Choice gesagt. Multiple Choice war jetzt in meiner Wahrnehmung, dass da einfach alle Vereine stehen. Man dann sagt, nee, das stimmt genau, das stimmt nicht. Das ist richtig. Ich bin übrigens deshalb zu spät, weil ich für unseren lieben Freund Mike eigentlich noch einen Kaffee im Elbgold holen wollte. Dann war die Schlange aber so absurd lang, dann hätte es 10 Minuten gedauert. Dann wäre ich praktisch in 10 Minuten zu spät. Und dann war es quasi ein Macchiatus Interruptus. Ich habe abgebrochen, habe gesagt, nein, ich bin lieber hier pünktlich oder halb pünktlich. Und jetzt sitze ich hier und es ist, ich sehe, dass es gut ist. Und sehe hier links meinen Freund Mike sitzen in seinem ausgewaschenen schwarzen Jeanshemd.
Ja.
Platz 4, Hodenkobold.
Und denke mir, wie Hodenkobold? Okay, ich merke schon, das ist aber sehr viel untenrum, ne? Und denke mir, der gute Mike, der könnte ja auch mal wieder so ein bisschen Beratung gebrauchen. Und das bringt uns sofort zu unserem Werbepartner.
So.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Grundsätzlich ist es natürlich eine totale Frechheit von Micky Beisenherz auf mein perfektes Outfit, jetzt hier so eine, ich sag mal, krumme Anmoderation unserer Werbung zu machen. Aber der Kennerblick hat natürlich bei Micky eines richtigerweise gesehen. Ich habe zwar ein Hemd an, aber ich habe natürlich kein Olymp.
Das ist es halt eben, genau. Und wer nämlich Lust hat, nach einem Olymp zu kommen, der geht entweder in diesem Jahr nach Paris und macht da mit bei der Olympiade. Oder man kann es günstiger haben und ohne jeglichen Sport. Man kauft sich ein Hemd von Olymp, unserem Partner Olymp, seit Jahren unser Partner. Es ist ja nicht nur Gerard Butlers Choice. Ich weiß gar nicht, ob der noch Werbung dafür macht. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr Gerard Butlers Choice, sondern nur unsere. Nein. Doch schon, ne? Es ist immer noch also Gerard Butlers Choice.
Machen wir unsere. Unsere wird es auf jeden Fall immer bleiben.
Gerard, oder es heißt ja, der Slogan heißt ja jetzt auch offiziell Gerard Butlers und Mike Luger so Mickey sein ihren Choice. So heißt es ja.
Zwar genauso.
Plakatkampagnen.
Genau so. Ihr wisst ja, Olymp, international bekannt, qualitative Businesshemden.
Ja. 24/7-Hemden.
So. Die bequem sind wie T-Shirts, aber stilvoll, wie es eben nur ein Hemd sein kann. Und dann gibt's halt eben auch bei Olymp ganz unterschiedliche Looks. Ja. Casuals, Pullis gibt's,
T-Shirts, Polos.
Ne? Ja. Rede ich dir zu langsam oder warum?
Du bist mir zu langsam. Ja? Du bist mir einfach zu langsam. Ja, das ist ja, ja.
Und Polo Push. Darüber müssen wir nochmal ganz kurz reden.
Oh, das ist natürlich jetzt hast du mich natürlich. Ja. Ne? Da ist nämlich kein Auto, der Polo Push. Sondern
ich würde auch sagen, wenn man mit dem Volkswagen auf der Autobahn liegen bleibt, dann kommen ein paar Leute und helfen.
Und schieben dich an, dann ist ein Polo Push. In diesem Falle geht es aber um zeitlose Klassiker. Und da darf das Polo nicht fehlen. Das Polo ist ein absolutes Must-Have in jedem Kleiderschrank und bietet eine unglaubliche Vielfalt an Farben und raffinierten Details. Und wer meine Instagram-Accounts verfolgt, der weiß, also ich lebe das ja. Unsere Kollektion, also in dem Fall die von Olymp, bietet eine große Auswahl an Polos, die perfekt zu jedem Anlass passen, ob lässig und aufgeknöpft in der Freizeit. Und, nee, ich sag's dir, so ist das, so gehe ich dann ja aus dem Haus.
Mickey Beisenherz, der Mann, der sogar ein Polohemd aufknöpft.
richtig. Oder halt eben clean und geschlossen mit Anzug im Business. So kennt man mich zum Beispiel dann in so einem Poloshirt im Kölner Treff, da bin ich dann ganz seriös und sag, na, Uschi Glas, das lassen wir mal lieber.
Genau.
Und so kennt man mich. Und das ist ja das Tolle, das Polo ist vielseitig, das lässt sich perfekt kombinieren. Polo Push. Also Polo Push, ich glaube Polo Push war einfach nur, wir sollen es pushen, das Polo. Ja,
damit,
also,
wenn einem der Volkswagen liegen bleibt, nicht der Kragen platzt.
Aber es ist so lustig, weil hier steht, nein, das muss man einfach auch mal dazu sagen, der Transparenz halber. Hier steht einfach in Rot Polo Push und das ist halt eben nicht, und das lassen wir alles so drin. Das ist halt eben nicht, das ist jetzt nicht das neue Polo Push von Olymp, sondern steht einfach nur Polo Push. Ja. Das heißt, das ist so ein bisschen, also wie Döpfner schreibt, please stärke FDP, steht dann da dran, ihr müsst das Polo pushen. Und wenn einer das Polo pusht, dann bin ich das natürlich.
So.
Klingt wie so ein Ballermann-Song. Ihr müsst das Polo pushen.
Da sag ich doch mal, sei kein Steckdosenbefruchter, hol dir ein Hemd von Olymp.
Ja, so sieht's ziemlich aus. Übrigens, was ich ja so toll finde, ich weiß, wir müssen halt Polo pushen, gerade jetzt zum Frühling, aber diese 24/7-Hemd finde ich natürlich auch geil, weil jeder kennt das ja. Du gehst irgendwie von der Arbeit, dann gehst du mal kurz mal eintrinken, dann wachst du plötzlich dann irgendwo in der Hecke auf, morgens um 8 und hast halt, und schämst dich auch ein bisschen, schämst dich da, aber dann fällt dir ein, ich bin jetzt seit 23 Stunden in diesem weißen Oberhemd, wach hier gerade auf und dann denkst du dir, das ist ja das 24/7-Hemd. Da muss ich mir ja gar keinen Kopf machen.
Habe ich noch eine Stunde. Olymp.com ist die Website, wo ihr das alles mal nochmal überprüfen könnt, was wir hier gerade erzählt haben.
Ja.
Und wenn ihr Lust habt, kriegt ihr auch einen 10-Euro-Gutschein, wenn ihr euch beim Newsletter von Olymp anmeldet. Also schaut mal vorbei, olymp.com. Die mit dem Polo-Push.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Polo-Push. Quatsch, ey. Bis wir das begriffen haben, ey. Das hat so eine halbe Stunde gedauert.
Aber pass auf, nicht zu verwechseln mit dem Prolo-Push, das ist nämlich, wenn wir Werbung für Flutterball machen.
Und ich dachte, das war die Einleitung mit Schwingtitte. Liebe Grüße an Max Kruse an dieser Stelle. Mein Gott, was ist heute los? Wir sind richtig beschwingt, das ist das Tolle an der ganzen, das ist richtig klasse. Übrigens, also Lukas, du machst dir keine Vorstellung, ich bin ja, das wissen ja alle, ich bin sehr, sehr, sehr darum bemüht, die Folgen Fußball MML immer ordentlich vorzubereiten. Da führe ich mit Mike lange Vorgespräche. Zum Beispiel gestern Abend saßen wir in der Bullerei. Mike hat sehr, sehr viele Sachen erzählt, von denen ich regelmäßig sagte, ey, das musst du jetzt, wir können das Gespräch nicht jetzt schon führen, wir müssen morgen aufnehmen. Das muss, also Mike hat richtig was vorbereitet. Ich bin Zeuge Nöckers und kann dir sagen, also der hat richtig was auf dem Zettel.
Hast du dir alles aufgeschrieben?
Ich habe mir vieles von dem aufgeschrieben.
Ja, sehr gut. Ja. Ich habe nämlich das meiste schon wieder vergessen.
Ja, das ist mir schon völlig klar. Weil Mike alles, ey, der, was der für Themen angerissen hat, ne, ist unter anderem, der Niedergang des FC Bayern jetzt aber dauerhaft, natürlich hat er über seinen Zuse 1 gesprochen und also die Weissagung der AI. Dann ging es um Warte, ja. Ich hab's mir aufgeschrieben. Moment. Sekunde.
Ging's um die Rothschilds?
Die große Trainerlösung beim HSV. Die Rothschilds, natürlich selbstverständlich, wie üblich. Ne? Genau, die Globalisten und warum sie die Weltordnung ändern wollen.
Genau, die große Trainerlösung beim HSV. Es ging um Adidas. Ich wollte noch eine Adidas-Geschichte erzählen.
Wolltest du eine Adidas-Geschichte erzählen? Und an dieser Stelle zitieren wir unseren, beziehungsweise grüßen wir unseren Freund Atze Schröder, der also dem es ein besonderes Anliegen ist, dass wir hier auf dieser Antenne nochmal ganz deutlich machen, dass es natürlich nicht heißt, etwas sei harter Tobak, sondern starker Tobak. Und das sagte Mike gestern und ich guckte ihn völlig entgeistert an und sagte, ja sicher heißt das starker Tobak und nicht harter Tobak. Und Mike tat aber so, als sei das hier so eine Fehlleistung, die sich bei uns im Podcast etabliert hat. Und ich behaupte jetzt mal, mein lieber Lukas, du wirst noch niemals gesagt haben, etwas sei harter Tobak, da du ja eh der Wolfschneider von MML bist. Und ich für mich wiederum nehme in Anspruch, dass ich das auch noch nie gesagt habe. Das bleibt also nur eine Person, die das überhaupt regelmäßig gesagt haben kann. Und das bist du, mein lieber Freund Mike.
Nein, es geht nicht explizit um diesen Podcast, weil wir natürlich alle wissen, dass es starker Tobak ist. Ja. Im Grunde genommen benutzt uns Atze Schröder als Sprachrohr, in der Medienwelt, in der gesamten deutschen Öffentlichkeit, ein bisschen sensibel mit diesem Bild umzugehen. Es heißt eben nicht harter Tobak, es heißt starker Tobak. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass es eine Geschichte dazu gibt.
Ach ja? Ja. Welche denn? Welche Geschichte gibt's denn da?
Kennt ihr die Geschichte vom starken Tobak nicht?
Jetzt bin ich aber richtig gespannt.
So, pass auf. Dann
Ist denn die Geschichte vom starken, ist das so ein Märchen oder was?
Jetzt setze ich nochmal meine
Oder Idee. Ist das so eine Sindbad-Geschichte, wo er mit dem Zyklopen, der ja normalerweise dann zum Augearzt geht, mit dem dann einfach so eine Pfeife geraucht hat und dann war da aber sehr starker Tobak drin.
Ich glaube auch, starker Tobak ist, was Walter Frosch unter seinen Stutzen hatte. mehr fällt mir da jetzt auch in der Sekunde nicht so ein. Man muss aber auch sagen, während Mike gerade die Geschichte vom starken Tobak sucht. Ich habe auch wirklich aufgrund meines Jetlags nur 2 Stunden geschlafen.
Ach du Scheiße.
Und als ich dann endlich eingepennt war, man muss sich vorstellen, ich war 3 Wochen auf einer Insel, auf der es von Mücken nur so wimmelt.
Ach, Scheiße, oh Gott.
Naja, die Dengue und Zika übertragen.
Ach, toll.
Und ich hatte nicht einen Mückenstich auf dieser Reise. Ich bin 14 Stunden im Wedding, schlafe mit dem Jetlag morgens um 4 ein und um 6 werde ich von einer Mücke heimgesucht.
Ehrlich?
Ja.
Scheiße. Leute, also ich habe die Geschichte mittlerweile gefunden. Ich streue sie gleich nochmal ein. Das ist so ein bisschen hier teasermäßig, weil wir wollen.
Was man mit Tobak halt so macht, jetzt muss Kiffen legalisiert.
So, weil wir wollen natürlich noch über Fußball reden. Ich entschuldige mich für die sehr, sehr lange Einleitung an dieser Stelle, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist es endlich soweit. Ja. Jetzt kann ich das beliebte Kommando Musik bitte sagen. Das ist überhaupt eine gute Einleitung. Wir müssen natürlich gleich nach Berlin schalten und gucken, ob die Kifferparty mittlerweile auch bei Lukas Vogelsang angekommen ist.
Gehe ich aus von.
Oder mal gucken, ob Pal Dardai zurückgekehrt ist in die Pressekonferenz.
Aber zunächst begrüßen Sie bitte den Mann, der wie immer fantastisch aussieht.
Vielen Dank.
Micky Beisenherz.
Danke, aber das ist natürlich, also ich schließe mich der Rede meines Vorredners an. Er hat also wirklich vollumfänglich recht. Da drüben in Berlin sitzt er. Sie nannten ihn Mücke, der Zettel-Ewald von Fußball MML, Lukas Vogelsang.
Das hast du dir gemerkt.
Ja, natürlich.
Sehr gut.
Er ist 70 Jahre und so erfolgreich wie nie. Hier ist der Friedhelm Funkel von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
Da wollte ich übrigens nochmal nachfragen. Friedhelm Funkel.
Ja.
Hatte der, Achtung, weil du das immer so gerne sagst.
Natürlich, Funkelperlenaugen,
ja, natürlich.
Als er ins Finale eingezogen ist. Also selten hat es so gut gepasst wie in diesem Moment. Wird natürlich, also nach allem, was man erwarten darf, wird es wahrscheinlich das spannendste Pokalfinale seit FC Schalke gegen MSV Duisburg. Mhm. Das war, glaube ich, wann war das? 2010 oder so? Ich glaube, würde jetzt mal aus der Hüfte sagen, war 2010.
War das auch schon in der 9. Minute entschieden?
So ungefähr, als sie in den Brombeer-Trikots gespielt haben, der FC Schalke. Übrigens da auch ein bisschen vorgemacht hat, wie solche Trikots auch aussehen können. Das war damals gar nicht so schlecht. Und da haben sie, glaube ich, 5-0 gegen Duisburg gewonnen im Pokalfinale. War keine besonders spannende Angelegenheit, muss man sagen. Und vermutlich wird
Erinnert
es
ihr euch noch an das DFB-Pokalfinale Bayern München gegen MSV Duisburg? als ja, Michael, Tarnat als, die als Michael Tarnat die Sau Salou. Bashiru Salou kaputt getreten hat, was ungefähr so widerlich war wie die Sergio Ramos Geschichte im Champions League Finale. Das ist für mich auf einem Level.
Stimmt, stimmt. Ja, ja, das war 98 und Salou genau. war damals ja auch wirklich auch so eine Art L-Trenn, wenn der da irgendwie so, der ist ja ganz häufig auch so über den linken Flügel so losgesprintet und wenn der dann einmal wie so ein ICE in Bewegung gekommen ist.
Ein Büffel
ist,
unter Zebras.
Ja, stimmt. Und dann hat Tarnat ihn so ungefähr in der 30. Minute kaputt getreten und dann war aber auch Ruhe.
Ich glaube, dass Tarnat nochmal mit Sergio Ramos verglichen wird, das macht ihn jetzt, glaube ich, auch glücklich, oder?
Wahrscheinlich schon,
ja.
Ne?
Ja. Ja. So, ja. Jetzt bringen wir mal ein bisschen Ordnung hier in diesem Podcast. Als allererstes mal Glückwunsch natürlich an den SNFC Kaiserslautern.
Ja.
Muss man ja mal sagen. Und man muss auch sagen, Glückwunsch an alle Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünftliga-Vereine, die uns eine wirklich fantastische DFB-Pokalsaison beschert haben.
Ja.
Und ja, also auch der 1. FC Saarbrücken beispielsweise, wie viele erste FCs hier plötzlich drin sind, ne? Nachdem wir damit angefangen haben, der ja relativ viele Bundesligisten rausgekickt hat und dann dummerweise an einem Zweitligisten gescheitert ist.
Ja, das war halt wahrscheinlich genau das Problem, ne?
Also, ja, aber ist nicht das nicht die Geschichte dieser Pokalsaison aus Saarbrücken, dass ihnen in fast allen Spielen ihr Rasen geholfen hat? Und im entscheidenden Moment im Halbfinale hat der Rasen sie gepeinigt.
Ausgerechnet.
What goes around, comes around, jetzt auch dieser Brücken-Edition. Und das im Nachbarschaftsduell, ne?
Ja.
In dem großen Traditionsduell. Ja, und jetzt hast du natürlich. Aber
Lukas, kann man an dieser Stelle sagen, das Gras hat dem FC Saarbrücken genauso zugesetzt wie der Union. Ne? Ist es nicht das?
Und ist die Enttäuschung in diesem Moment so groß wie das Saarland? Wir müssen nochmal schalten wir zu Oskar Lafontaine, der auch diese Niederlage abnicken musste.
Ja, absolut. Und dann muss man natürlich nochmal sagen, also erstens, gestern war es natürlich keine Überraschung, dass Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen hat. Übrigens auch Glückwunsch an Fortuna Düsseldorf, auch eine fantastische Saison auch gespielt.
Ja.
Aber, und jetzt kommen wir zu dem ersten Punkt deiner Strichliste. Ich hatte gestern zum ersten Mal Wachwechsel-Vibes, so habe ich es, glaube ich, gestern Abend genannt. Weil die Art und Weise fantastisch gewesen ist, wie Bayer Leverkusen gespielt hat, weil es so unfassbar Spaß macht, den beim Fußballspielen zuzusehen und weil sie auf eine gewisse Art und Weise wahnsinnig unprätentiös spielen. Und irgendwie hatte ich das Ding, hatte ich gestern so das Gefühl, da entsteht was. Also man weiß ja jetzt auch, Alonso macht weiter, man weiß auch, Wirtz bleibt, man weiß auch,
möglicherweise
Jonathan Tah, die Frage wird sein, was ist mit Frimpong? Aber nichtsdestotrotz, das war so eine Einheit, ich hatte vielleicht seherische Fähigkeiten, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, da entsteht mehr, da wird gerade mehr aufgebaut oder schneller aufgebaut, als an der Siebener Straße abgebaut wird.
Ja, die Frage ist, bevor ich an Lukas übergebe, kriegt der FC Bayern es wieder hin, es wie so 2012, 2013 zu schaffen bei Borussia Dortmund, als der Wachwechsel auch in der Luft lag. Also mit ein, zwei klug gesetzten Transfers das ganze Gefüge in Leverkusen zum Zersplittern zu bringen? Oder sind sie so mit sich selbst beschäftigt, dass sie noch nicht mal mehr auf die Idee kommen, diese alten Traditionen zu pflegen?
Also ich hoffe ja, dass die letzten Nachrichten aus Leverkusen so eine Sog- und Klebstoffwirkung haben. Also dass erst der Vater von Wirtz sagt, der wahrscheinlich derzeit aufregendste deutsche Fußballer neben Musiala, bleibt. Erstmal. Wir sind noch nicht daran interessiert, dass er weiterzieht. Dann bleibt dieser Trainer, der ein Spielermagnet ist, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, der Spieler, die eventuell sich an Gedanken tragen, den nächsten internationalen Schritt zu gehen, wie ein Grimaldo eventuell, den sie bei Real Madrid natürlich nach dieser Saison mit Kusshand nehmen würden. Ein Tah, der sich endlich zu dem entwickelt hat, also heute, pass auf, ganz schwierig, heute ist es kein Gütesiegel mehr, aber er galt ja vor so 10 Jahren schon als der neue Jerome Boateng. Das will heute keiner mehr sein. Niemand möchte der neue Jerome Boateng sein, weil zu viel passiert ist. Aber damals hat man immer darauf gewartet, wann der endlich mal dieses Versprechen einlöst, was er ganz früh in seiner Karriere schon gegeben hat, in dieser Körperlichkeit, mit allem, was der auf den Platz bringt, als ein moderner Innenverteidiger oder der moderne Innenverteidiger. Und das ist er jetzt bei Leverkusen und als tragende Kraft bei der Nationalmannschaft. So jemand kann natürlich auch sagen, naja, was ist denn, wenn die Premier League mich anruft mit einem Fußball, für den ich gemacht bin. Aber Alonso bleibt. Und ich glaube, wenn Alonso sagt, wir sind noch nicht fertig und damit ja auch meint, ich möchte mit dieser Mannschaft die Titel oder den Titel erstmal gewinnen oder natürlich vielleicht auch das Triple und dann möchte ich, jetzt kommt mein Lieblingswort wieder, in der Champions League reüssieren. So. Weil das haben sie ja alles noch nie, also die wenigsten Spieler haben Champions League gespielt oder auf dem Niveau, wie sie es unter Alonso dürfen und können und Alonso selbst ja auch nicht. Das heißt, Alonso will sich mit dieser Mannschaft zusammen entwickeln. Das ist ein Projekt, bei dem man, glaube ich, gerne dabei sein möchte. Und wenn dann Simon Rolfes sagt, wir haben uns mit ihm zusammengesetzt, mit Xabi, und haben ihm gesagt, du kriegst die Spieler, die du haben willst im Sommer, dann klingt das ja eher danach, dass die Mannschaft sich nicht verschlechtert, sondern verbessert. Und dann, und das ist jetzt wirklich die kühne These, wir hatten lange keine mehr.
Die kühne These mit Louis Fulsang.
Ist mit diesem Trainer, diesem jetzigen Kader, der Achse plus eventuellen großartigen Neuzugängen auch ein Back-to-Back-Meisterschaft möglich. Also jetzt gewinnen und nächste Saison den Titel verteidigen. Würde ich dieser Mannschaft so zutrauen, weil wenig dafür spricht, beziehungsweise dagegen, wenig dafür spricht, dass sie dieses Momentum plötzlich verlieren. Also warum sollten sie?
Ja, also jetzt ist es wichtig, im Hinblick auf die Champions League Saison Bonucci zu holen. Da muss man jetzt clever sein. nein, also ich...
Ah, du lachst. Weißt du, was nämlich passiert? Weißt du, wo die spielen am Wochenende? In Köpenick.
Ja, cool.
Und ich kotze so ab, wenn die da im 41. Spiel das erste Mal verlieren, ausgerechnet bei Union. Jinx das nicht.
Ich will's nicht jinxen, zumal ich morgen Robin Gosens bei Apofika zu Gast habe. Okay. Dann werde ich natürlich mit ihm gleich darüber sprechen, wie es sich anfühlt, da den Leverkusenern noch die Meisterschaft zu versauen. Ne? Ob er sich da jetzt schon perspektivisch schuldig fühlt. Also ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, die berühmte Doppelbelastung in der nächsten Saison. Also Champions, da musst du den Kader halt entsprechend an diversen Stellen verstärken. Aber es ist ja nochmal ein bisschen was anderes als bei Union, weil du natürlich den Kader schon auf einem anderen Level hast, auch was das Gehaltsgefüge angeht. Und
du spielst ja schon mit Doppelbelastung.
Genau,
ne?
Genau. Also deswegen ist das jetzt keine Situation, die so vergleichbar ist. Aber klar wird es natürlich aber ich vertraue da wirklich voll auf Alonso. Da siehst du halt einfach, was es bedeutet, wenn jemand erstmal als Person jemand ist, der offenkundig das Talent hat, seine Spieler individuell anzusprechen. Und dann kommt natürlich das mindestens genauso Wichtige, dass er einfach qua Aura, weil er halt einfach als Spieler alles gewonnen hat, dass der halt, wenn der Dinge sagt, dass er einfach eine Art von Glaubwürdigkeit hat, die du natürlich nicht hast, wenn du, was weiß ich, Michael Skibbe bist. So,
du hast übrigens
mal jemand. Naja, aber es ist, du bringst halt natürlich alles mit, zumal, das darf man ja auch nicht vergessen. Also Leverkusen hat ja nun ein Lebenstrauma als Verein mit sich geschleppt. Und dann kommt aber der Spieler, und um Gottes Willen, ich bete zu Gott, dass der zu dem Zeitpunkt auch wirklich Teil dieses Teams war, weil ich es einfach vergessen habe, der natürlich mit Liverpool damals das 0-3 gegen Mailand gedreht hat. Und so jemand kann ja wie kein zweiter verkaufen, was es bedeutet, in einer vermeintlich ausweglosen Situation Spiele zu drehen und Titel zu holen, in einem Moment, wo alle abwinken und sagen, ja, die schon mal gar nicht mehr.
Und es kommt noch eine Ebene hinzu, also wenn wir über Wachwechsel oder ähnliches in der Bundesliga sprechen oder zumindest über die Möglichkeit Back-to-Back-Meisterschaft, da entsteht was, all die Sachen, die gerade eben genannt worden sind.
Ist auch geil, dass wir Back-to-Back-Meisterschaft sagen, die eine ist noch gar nicht klar, aber wir sagen schon zwei Titel hintereinander.
Ja, meinst du, ist nur Psychospielchen von Tuchel, das er schon gratuliert hat? Ich glaube bei 13 Punkten.
Ja,
also wie oft man jetzt von den beschissenen Osterhasen lesen musste. Ja.
Der Osterhase war doch nie ein Weihnachtsmann und überhaupt.
2013 hast du angesprochen und den alten Trick von Bayern München hat man bei Borussia Dortmund, hast du ja gesagt, auch das Gefühl, hier entsteht was. Und dann wurden halt irgendwie zwei Spieler gekauft und es macht Puff und alles ist vorbei.
Richtig.
So, jetzt haben wir aber bekanntermaßen 2024 und weil beispielsweise das Thema Frimpong ja aufkam, ob er zu Bayern geht und ähnliches. Ich glaube, was eben zusätzlich sich noch verändert hat gegenüber der Zeit von vor 10 Jahren, ist, warum sollte er zu Bayern gehen?
So, jetzt kannst du dir vorstellen, da ist aber jetzt im Süden richtig was los bei solchen ketzerischen Aussagen. Aber die Antwort ist natürlich, dass der FC Bayern, so wie die Dinge gerade liegen, in der Betrachtung vieler Spieler auf internationalem Niveau bestenfalls der nächste Schritt ist. Bevor es dann zu einem Verein geht, der, sagen wir es mal, zumindest besser zahlt, aber möglicherweise auch international angesehener ist als der FC Bayern.
Holt dich jetzt dein Gag aus dem Doppelpass ein?
Ja.
Also ist dein Gag aus dem, ich weiß noch,
werde
das
nie
Gesicht
die traurigen
von Dieter,
von Dieter Hoeneß vergessen. Der dachte, mein Gott, das war doch so ein freundlicher Mann und jetzt sitzt er da und erzählt da so einen Schmarrn.
Kannst du es so nochmal zumindest, also wahrscheinlich nicht komplett du hast damals gesagt.
Also Havertz. Es ging um Havertz, ja. Es war also sinngemäß, war es halt so, dass ich gesagt habe, also Havertz ist jetzt da irgendwie bei Leverkusen oder so. Der könnte doch auch zu einem internationalen Topclub gehen. Warum soll er denn zu Bayern gehen?
Nein, so, nein, war's nicht so der Gag war anders.
Ja. Ja?
Du hast sinngemäß gesagt, ist doch kein Problem. Der kann doch von Leverkusen zum FC Bayern
bevor
gehen,
er dann,
um sich dafür einen internationalen Top-Club zu empfehlen.
Sowas ist mir früher noch eingefallen. Ich bin zu solchen geistigen Leistungen gar nicht mehr in der Lage.
Jetzt möchte ich mal zwei Beobachtungen mit euch teilen, nämlich zu diesem Thema. Zum einen dieses Guru-hafte, was Xabi Alonso hat. Ich habe einen Clip heute Morgen gesehen, ich glaube auf Instagram, wo Grimaldo von der Strafraumkante aufs Tor schießt im Training. Und es ist ein erbärmlicher Schuss.
Ja.
Hast du es gesehen?
Ich habe
also der Torwart fängt
gesehen.
Den quasi mit der Mütze, hat man früher bei uns auf dem Platz gesagt.
Ja.
Und dann kommt Xabi Alonso, also redet 30 Sekunden auf Spanisch auf Grimaldo ein und sagt ihm irgendwas und macht eine Handbewegung, die eine Flugkurve des Balles andeutet. Wie er den bitte anders anschneiden soll, dass er dann anders fliegt. Und Grimaldo nickt und schießt den Ball exakt so, wie Xabi Alonso ihm das vorher erklärt
hat.
Und er geht nach oben, senkt sich über dem Keeper hinten ins Angel. Und du denkst, was kann dieser Mann nicht?
Das ist wirklich, also dieser Clip gefällt mir noch einen Hauch besser als Steffen Baumgart, wie er im Wohnzimmer den Fernseher anschreit und der Hund seine Tatzen auf seine Schulter legt. Also, aber Wahnsinn, ne? Stell mir das natürlich in meiner Welt auch so vor, dass dann natürlich, weil ich komme ja aus dem Privatradio, aus der Comedy-Branche, da hat natürlich Xabi Alonso hat natürlich mit ihm gesprochen, so wie Jorge González bei der 3-5, super, hier.
Aber das ist natürlich Grimaldo ist es natürlich als Landsmann sehr gut, wenn ihm das Spanisch vorkommt.
Das wäre
blöd, wenn es anders wäre.
Das ist richtig.
So, zweite Beobachtung zum Thema Niedergang des FC Bayern, der, glaube ich, gar nicht so ins Gewicht fallen würde, wenn Leverkusen nicht so eine perfekte Saison spielen.
Ja.
Also, das ist der Lack. Leverkusen, Bayer ist der Lackmustest für den Zustand des FC Bayern. Die holen ja ihre Punkte.
Ja.
Und wenn es eine normale Meisterschaftssaison wäre mit Dortmund als einzigem Anwärter, dann würde man das gar nicht merken, dass die Bayern so eine tiefe Krise haben, weil dann wären sie wahrscheinlich trotzdem einfach Erster. So, jetzt sind aber die Leverkusener aus Münchner Sicht zu einer Unzeit in dieser absoluten Hochform. 40 Spiele. Also, es jährt sich ja jetzt zum 20. Mal die Invincible-Saison von Arsenal London.
Ja.
So. Und das zelebriert ja Xabi Alonso. Also dieses, wir gehen ungeschlagen durch die Saison. Es ist ja absurd. 40 ist ja, wir haben bei 27 hier vor ein paar Wochen, haben wir schon da gestanden mit offenen Mündern und gesagt, was passiert da gerade? Ja. 30 war eine Hausnummer, jetzt sind es 40. Und was sagt Andrich nach seinem Tor gegen Hoffenheim am vergangenen Samstag? Immer weiter, wir machen immer weiter.
Weiter.
Genau, aber es war Ulrich Hartmann. Glaube ich, Ulrich Hartmann in der Süddeutschen Zeitung, der schrieb, das ist ja letztendlich Oliver Kahn zum Quadrat, was da gerade passiert. Also wenn du dir die Schicktore ansiehst, wenn du weißt, es steht, wir haben ja in unserer WhatsApp-Gruppe auch geschrieben, es steht in der 87. Minute 1-0 für Hoffenheim und es ist eine komplett unverdiente Führung, weil Bayer Leverkusen, glaube ich, 70% Ballbesitz und 33 zu 3 Torschüsse hat. Und du weißt aber, und die Mannschaft weiß es auch, weil sie es mittlerweile verinnerlicht hat, dass sie ihre Tore noch machen wird.
Ja, ja.
Egal, ob da noch 3 Minuten oder 6 Minuten oder
so
zwei
irre,
Minuten.
Ne?
Auf der Uhr. Und dann trifft Andrich, der gerade, also die fliegen ja auch alle durch die Saison. Andrich ist plötzlich der Mann neben Toni Kroos. Ja? Patrick Schick hat gestern wurde ja Boniface eingewechselt. Den hatte man schon wieder vergessen. Mhm. Das war der Stürmer der Hinrunde.
Yep.
So, das war ja fast so eine Ibisevic-Geschichte. Zerschießt alles, verletzt sich dann. Und dann dachtest du, wie sollen die den Bayern jetzt noch Paroli bieten, wenn dieser Boniface nicht spielt. Ach nee, die haben ja noch Patrick Schick.
Das ist so geil, ne, weil sie jetzt plötzlich so in der Schlussphase der Saison plötzlich taucht der sechste Gang wieder auf dem ja. Board auf im Auto, wo du denkst, ach ja, stimmt, da ist er ja wieder. Ja. Das können wir ja noch im sechsten Gang. Das ist schon, aber also eine ja,
das
Sache.
Das Boniface,
ne?
Ist das.
Das Boniface.
Ja.
Ich habe ja zu dem Zeitpunkt im Flieger gesessen. Ich war gerade auf dem Weg zurück nach Hamburg und verfolgte das Ganze in der ARD-Konferenz bei Radio 1 und dachte so, boah, ey, 0-1, ey, da. Aber ich hatte immer das Gefühl, da passiert noch irgendwas. Da kannst du bei Leverkusen natürlich aufgrund der Erfahrung der letzten Wochen dich drauf verlassen. Und dann stand es plötzlich 1-1 und dann dachte ich mir, jetzt wart ab, ey. Und während, so kurz vorm Abheben, kam dann auch tatsächlich das 2-1. Und ich dachte, fucking hell. Und dann habe ich ironisch natürlich Bayer-Dusel geschrieben, weil das natürlich genau das Gegenteil von dem ist, was wir über Jahrzehnte hinweg als Bayern-Dusel kannten. Nur um ihm Daily von MML dann plötzlich da auseinandergenommen zu werden von Lena, die so tut, als sei ich zu doof zu verstehen, dass das natürlich kein Dusel war. Wo ich dachte, ja, schönen Dank auch. Dann wurde ich plötzlich.
Und wer hat dich verteidigt?
Ja, wurde ich auch noch etikettiert, ja, mit so Sachen. Das war wie üblich. Moment, das war wie üblich. Wortwitz vor Fachkompetenz und dann die ganzen Trottel bei Twitter. Da hat Lena endlich mal was gesagt. Genau so ist es. Wortwitz vor Fachkompetenz. Und ich dachte, Dankeschön. Das strüllt die mir in unserem Wohnzimmer auf den Teppich. Ne? Und ich bin jetzt hier wie so eine Trümmerfrau. Ja, was denn?
Hat sie mir, nach der Aufzeichnung hat sie mir auf WhatsApp geschrieben, jetzt weiß der Beisenherz mal, wie sehr ich ihn hasse.
Ja.
Schön noch vom Bus gestoßen.
Liebe fassen, also
ja. Unter ich möchte ein, genau. Ich möchte
ich hab
einen
dich
Gedanken
verteidigt.
Zu
kannst du das mal bitte, wer hat...
Mike hat mich verteidigt. Danke. Und da merkt man, Mike ist die Oma, die ich nie hatte.
So.
Und hat da wirklich, also jetzt lass den Jungen mal in Ruhe. Der
Oma Sheriff.
Ja. Ja, Oma Sheriff.
Ja. So, ein Gedanke noch zu Leverkusen, bevor ich den verliere. Normalerweise ist es ja was Schlechtes, wenn man sagt, eine Mannschaft oder nur was Halbgutes, wenn man sagt, eine Mannschaft hat in dieser Woche ihre zwei Gesichter gezeigt.
Ja.
Dann hat sie meist in einer englischen Woche einmal sehr gut gespielt und einmal sehr beschissen oder umgekehrt. Richtig. Bayer Leverkusen hat es geschafft, und das können wir jetzt sagen, weil wir erst Donnerstag aufzeichnen, seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, seine zwei Gesichter zu zeigen. Und das eine Gesicht ist eine Mannschaft, die sagt, scheiß drauf, weiter, immer weiter, 87., 90. Minute ist uns da egal, wir schießen unsere Tore. Das heißt, das sind diese Last-Minute- Sieger mit einer unglaublichen Mentalität und dann haken sie dieses Spiel ab in der gesamten Emotionalität und gehen in den Pokal gegen einen Außenseiter und spielen in den ersten 30 Minuten, wie du es als Favorit in einem Halbfinale eines DFB-Pokals nicht besser spielen kannst. Also du lässt gar nicht den Hauch eines Zweifels zu. Du gehst hin, ich glaube 27. Minute, schießt zwei Tore. Nach 20 Minuten ist das Spiel durch, weil Düsseldorf wusste in der Sekunde, Thune wusste genau, die werden kein Tor mehr schießen gegen diese Mannschaft. Und es steht 2-0 und es ist aussichtslos. Und nach 35 Minuten steht es 3-0. Ich habe selten einen Bundesligisten in einem Halbfinale eines DFB-Pokals gegen einen Außenseiter, gegen ein Team aus einer unteren Liga, so souverän Fußball spielen sehen. Und das ist das andere Gesicht. Und das muss so beängstigend sein für die Konkurrenz, weil sie über die Mentalität kommen oder über die, wie es die Süddeutsche schrieb, mit dem Zirkel gezogene Abstände und ein verwirrendes Hochglanzpassspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und diese Mannschaft kann beides. Und
dann
das
haben
ist,
die Spieler
ich, der
auch
Schlüssel.
Spaß dabei. Das ist ja faszinierend. Aber jetzt mal ernsthaft, ist das nicht völlig absurd? In 7 Jahren MML war das einfach immer ein stabiler Dauerbrenner, der Gag. Warum nicht mal Leverkusen?
Ja.
Und nach 7 Jahren plötzlich sitzen wir hier, unterhalten uns über eine halbe Stunde über Leverkusen und den sensationellen Fußball, den sie spielen und damit auch noch Meister werden, mutmaßlich. Toll. Also, dass wir das noch dürfen. Was
und
ich
das Ganze, ohne dass du einmal Leverkusen.
Leverkusen. Stimmt. Ich habe noch nicht gesagt, hab noch nicht Leverkusen gesagt. Ich habe auch beim Thema Havertz habe ich noch so nah.
Das
sind die Dinge, die alle noch
gestern,
fehlen. Ne?
Mir ist gestern beim Autorentraining, ist es mir wirklich passiert. Ich stand hinter unserem, also ich war nach hinten geeilt und nach einer Ecke und dann hat Ronny, unser Innenverteidiger, den Ball.
Der
bekommen.
Ronny von Hertha ist ja jetzt auch Autor.
Der Ronny, ja. Und Raphael. Raphael war zugucken. Nein, liebe Grüße an meinen Freund Ronny Müller. Er bekommt den Ball unter Gegnerdruck. Also zwei Stürmer laufen auf ihn zu als Innenverteidiger. Und er mit einem Haken geht er an beiden vorbei, prescht durchs Mittelfeld und läuft aufs Tor zu. Und ich höre mich rufen, ah, der Lucio.
Der Lutsch.
Wirklich, aber laut und dachte ja. So, was ist denn mit mir passiert? Aber wie lustig. Nach sieben. Ja, und dann natürlich direkt, dann kommt alles und dann kommt direkt die Geste.
Natürlich.
Dann habe ich direkt die Hände so mit.
Also,
das ist ja, was du ja machst, wenn du den Kalli machst, ist ja wirklich, das ist ja sozusagen die initiale Vergrößerung der Körperfläche.
Richtig.
Also bei dir wäre immer Handspiel gepfiffen worden.
Ja, ich habe immer noch gefühlt, immer noch so, immer noch
den
Arm auf dem dicken Wams. Ich bin der alte Kalli.
Und dann stehe ich beim Autorentraining in der Innenverteidigung wie so ein Vollidiot und hab die Hände so vor der Brust und sag, Lucio, ah, die Schokoboys, Zuckerhut. Ja. So, und du denkst, was ist denn das? Das ist,
ja,
doch,
ja.
Das ist doch irgendwie ein Pavlovscher Effekt mittlerweile.
Ja. Wir sagen natürlich an dieser Stelle ganz eindeutig, Schokoboys ist ein Zitat. Sowas würden wir heute nicht mehr sagen.
Richtig.
Aber den Begriff, den er auch immer verwendet hat, die Salontänzer. Das kann man immer noch sagen. Und das ist es mit den armen Fädeln. So ist es nämlich. Nein, übrigens eins noch, weil wir gerade über unsere Heldentaten auf dem Fußballplatz sprechen. Ich habe gestern beim Fußball einen sensationellen Außenrisspass gespielt aus der eigenen Abwehr, der so an den Spielern vorbei, an der Verteidigungslinie vorbei, in den Lauf des Stürmers. Ich war todglücklich, weil der Stürmer den auch genommen und verwandelt hat. Und dann wurde mir der Begriff, das Attribut Hummels verliehen, wo ich dachte, guck mal, das ist doch auch für Mats Hummels schön, dass also, dass ein Außenrisspass, der beim Stürmer ankommt, automatisch bedeutet, Hummels am Ende einer langen Karriere bedeutet es, Mats Hummels wird immer stehen für Monstergrätschen und geile Außenrisspässe. Ich finde, das ist, als Bilanz einer Karriere etwas sehr Tröstliches, dass auch in Hamburg, im hohen Norden, so etwas automatisch mit Hummels verbunden ist. Doch toll.
Muss ich doch kurz sagen, jetzt stellt euch so ein Splitscreen vor, also genau die Situation, weil du hast ja wahrscheinlich auch rechts gespielt.
Ja, so halb rechts. Mir,
genau, ich habe auch, ich stand halb rechts und habe einen wirklich, wie ich fand, formschönen Außenrisspass auf den rechten Mittelfeldspieler gespielt. Problem ist, das ist bei uns der ausgewiesene Kiffer aus der Mannschaft.
Ach so.
Und du hast gesehen in der Sekunde, dass ihm die Legalisierung schon nach 3 Tagen nicht gut tut. Weil da ging erstmal der Windows XP an und hat erstmal die Daten verarbeitet und der Ball trumpfte so auf und er wäre frei durchgeworden. Und als er dann verstanden hat, dass der Ball bei ihm ist und er frei auf dem Tor ist, war dann die gesamte Viererkette auch wieder.
Unser Mann von Hertha THC, ne? Also toll.
TBC.
Der THC.
THC, nicht TBC.
Was ist denn TBC?
Tuberkulose
ist eine Krankheit.
Ja. Okay, also Mike,
also, sagen
Mike,
wir mal so.
Du musst aber ganz von vorne anfangen.
Oh Gott.
Ja.
Oh Gott, oh
hatte
Gott,
auch,
oh Gott.
Hatte auch was mit schwerer Atmung zu tun. Und
ja, wollte ich auch gerade sagen.
Ja.
Ja.
Lass uns kurz mal unterbrechen, vielleicht an dieser Stelle,
das
oder?
Besser ist das. Wir kommen jetzt mal zu einer Art von legalisiertem Genuss, der uns schon seit 100 Jahren begleitet.
So ist es, ne?
Mein MML.
Wir sind ja alle Fans von.
Von Flans natürlich.
Ach so.
Ne? Von Flans, ja.
Und da haben wir es schon wieder ploppen gehört. Können wir es nochmal hören? Ah, es ist dieses fantastische Geräusch, das einen sofort an den Norden erinnert, an Küstengerste.
Ich sitze in meinem Vans und ich trage meine Vans und ich genieße ein schönes Flans, aber natürlich nur auf dem Beifahrersitz, denn Alkohol am Steuer ist verboten.
Hergestellt übrigens aus bestem Flensburger Wasser, aus der hauseigenen Quelle.
Ja, das hat nämlich kaum einer von euch. Wer hat schon eine hauseigene Quelle und wer sagt in dem Moment auch noch aus der hauseigenen Quelle, da mache ich mal so ein schönes Bier, dann nehme ich Küstengerste aus Schleswig-Holstein, patsch, habe ich ein Top-Bier. Und so haben sie es gemacht, die Flensburger.
Ein Top-Bier, so ist es. Besonders wird Flens übrigens durch seine, und da ist sie wieder, die markante Bügelverschlussflasche.
Soll ich nochmal mit dem Mund machen?
Ja.
Ich kann es auch nochmal. Siehst du?
Sehr schön. Markanter Plop, gerade gehört.
Das
und das alles, das zusammen, macht ein Flens erst zu einem echten Flens.
Das ist also sowas von absolut, absolut zutreffend. Ne?
Übrigens ist die Flensburger Brauerei, die wir ja liebevoll, ich glaube, es ist schon 300 Mal gefallen in diesem kleinen lustigen Werbe.
Flensnen.
Natürlich Flensnen.
Ja,
ist zu 100% ein konzernfreies Familienunternehmen, also eine Familienbrauerei, die seit über 130 Jahren beste norddeutsche Biere in der Bügelverschlussflasche herstellt.
Nordisch echt ehrlich und weltbekannt für ihr markantes, ich mach's nochmal. Ja, bei Flens beginnt der Spaß mit einem Plop.
Schaut mal vorbei unter flens.de, dann werdet ihr nämlich wissen, wo ihr dieses fantastische Bier auch kaufen könnt. Und viele andere interessante Sachen gibt es natürlich auf der Website zu lesen und am besten einfach kaufen.
Kauft es im großen Stil, werdet auch ihr zum Kastenmeier. Gott.
Start off!
So, und jetzt geht es um Safety.
Ja, ja, Safety ist wichtig. Safety first ist ganz wichtig.
Dräger.shop.
Ja.
Das können wir an dieser Stelle schon mal hier so droppen.
Ja.
Dräger.shop mit AE geschrieben.
Ihr wisst ja, der große Running Gag ist ja, egal wo ich hinfliege, egal wo ich ins Hotel gehe oder ins Airbnb, ich habe immer eine Baustelle vorm Fenster.
Ja.
Und jetzt bin ich nach Hause gekommen in Wedding, weil ich auf Curaçao wirklich von Baustelle zu Baustelle gezogen bin. Und ich packe meinen Koffer auf, gehe auf meinen Balkon und vor meinem Balkon steht seit einer Woche ein riesiger Kran.
Wirklich?
Das heißt, ja, ich kann euch ein Foto schicken. Und hinter mir bauen sie gerade das Gerüst auf, am anderen Haus. So, also bin ich natürlich der Baustellenexperte.
Richtig.
Und ich kann euch sagen, es ist extrem wichtig, gerade wenn hier geflext und abgeblättert und gesandstrahlt wird, dass du die richtigen Atemschutzmasken trägst.
So ja, und Dräger bietet Schutz bei zum Beispiel Holz-, Staub- und Lackierarbeiten. Also überall dort, wo Partikel, Gase und Staub in der Luft sind. Ne? Wir kennen ja aus anderen Kontexten die Wichtigkeit von Atemschutzmasken. Das ist nicht immer angenehm, aber es ist halt wichtig. Also es hat sich ja nun doch in den letzten Jahren sehr, sehr bewährt, weil Gefahren nicht immer sofort spürbar sind. Aber im Gegensatz zu einem Muskelfaserriss, Stichwort Sport, weiß man, man kann ja doch ein bisschen sich auf solche Situationen vorbereiten, wenn man nicht am Ende röcheln will, wie, weiß ich nicht. Sag mir einen, der röchelt. Sag mir so ein Röchelpromi. Dann sag ich dir den.
Eine Staublunge haben
Zum Beispiel.
Genau. Und da macht Dräger eben den Unterschied. Staub, Halb- und Vollmasken sowie Gebläse, Filtergeräte, das alles gibt es von Dräger und die bieten damit einen zuverlässigen Schutz, um eben vor diesen gerade genannten Gefahren zu schützen.
Ja.
Und deswegen nochmal der Hinweis, geht auf dräger.shop, also mit AE geschrieben, dräger.shop und habt einen Gutscheincode zur Hand, nämlich MML20, denn da gibt es 20% auf leichten Atemschutz bis zum 31. Mai 2024. Das, also der Gutscheincode ist nicht kombinierbar, aber ihr werdet das alles dann feststellen.
Und ich weiß ja, mein Bruder, der für den ist das ja zum Beispiel was, weil ich weiß, dass er gerade seine Gartenhütte nochmal renoviert. Da wird natürlich auch geschleift und lackiert und gemacht und getan, weil pünktlich zum Start der Europameisterschaft, da muss das Ding von innen natürlich aussehen wie Schloss Neuschwanstein.
Ist die dann so groß wie die Bude von Bruce Willis bei Hotshots?
Exakt das. Exakt das. Das ist so lustig. Von außen ist halt so eine 4 Quadratmeter Gartenhütte und dann geht die Tür auf und weil er halt mit den Masken von Dräger da ordentlich gearbeitet hat, dann sieht das Ding halt von innen aus, als bist du irgendwie gerade bei MTV Cribs oder so. Toll.
Aber das passt ja auch so gut zu uns, Dräger, weil wir wissen ja, Micky Beisenherz ist ja der Hannes Jenicke der Werbung, er setzt sich für Atemschutz ein.
Dräger.shop MML20, bitte besucht diese Website und kümmert euch um euren Schutz. Danke.
Mein MML.
Jetzt ist ja die Werbung vorbei. Ich musste die ganze Zeit an diesen einen Kommentar denken auf Instagram zur letzten Folge, wo also ich bin in Curaçao zugeschaltet, ihr sitzt im Studio auf so zwei Sesseln und so ein Typ schreibt drunter, sitzt ja ganz schön eng beieinander. Seid ihr bei den aktuellen Zahlen wieder geimpft oder was?
Wie, hat das jemand geschrieben?
Ja, unter unser Video.
Ehrlich?
Letzte Woche so aus dem Nichts, so aus der kalten
Stimmen aus der Vergangenheit.
Das muss natürlich fotografiert werden, weil man kann das gar nicht gut erklären. Da sitzt jetzt Micky Beisenherz in einem Deutschland-Trikot. Also du siehst mit dieser Sonnenbrille und dem Deutschland-Trikot eigentlich aus wie ein Oliver Pocher-Video.
Ja, stimmt.
Du bist das Mensch gewordene Olli Pocher-Video. Und ich probiere jetzt aber mal von diesem Eindruck der Nationalmannschaft unter dem Eindruck der aktuellen Nationalmannschaft zum wichtigsten Spiel des Wochenendes zu kommen, weil wir vorhin schon über den DFB-Pokal geredet hatten und gesagt haben, Mann, so viele Höhepunkte. Und ich weiß aber, euer absoluter DFB-Pokal-Höhepunkt war im Schlips in Dortmund, als die Dortmunder gegen Stuttgart ausgeschieden sind.
Oh Gott.
Die Gesichter hätte ich gern gemalt.
Hey,
so.
Hey, hey.
Und jetzt kommt's. Es ist am Wochenende Stuttgart in Dortmund.
Zum 50. Geburtstag des Westfalenstadions.
Und ich wollte kurz eine Anekdote mit euch teilen. Mein allererstes Spiel im Westfalenstadion, ich bin ja bekanntlich Berliner und Hertha-Fan, war 2014 im September Da wurde ich eingeladen und durfte in der Wand stehen, um über die Süd ein Gedicht zu schreiben. Und das Spiel damals ging 2-2 aus. Mein erstes Spiel war Stuttgart gegen Dortmund. Stuttgart ging 2-0 in Führung durch Didavi. Doppelpack von Didavi.
Oh Gott, ich weiß.
Das 1-2 schoss Aubameyang und das 2-2, das muss eins seiner dreieinhalb Tore.
Ist das so lange her? Ja, Schieber, die Drecksau.
Nein, Immobile. Nicht?
Ach, Immobile, mein Gott.
Also zweimal Didavi.
Ja.
Wo dann einem nochmal einfällt, was das eigentlich für ein großartiger Fußballer war. Leider, der aber leider Knie, ja, ne? Auch in gewisser Weise das Carsten Behron-Schicksal hatte, ja, einfach viel zu früh, viel zu oft verletzt war.
Ja.
Aubameyang und Immobile, das war meine Feuertaufe in der Süd. Da, ach, mit diesem Spiel bin ich, also als Nicht-Dortmunder, als Nicht-Dortmund-Fan, als jemand, der auch, glaube ich, 2013 das erste Mal überhaupt bewusst ins Ruhrgebiet gefahren ist, habe ich tatsächlich vor 10 Jahren dort meine Taufe gehabt.
Das ist aber nicht dieses legendäre Spiel, wo Schieber noch in Diensten des VfB Stuttgart, ich glaube, da haben wir 3-4 verloren, glaube ich, damals.
Nee, 2-2. Also Didavi, dann Aubameyang, Immobile, das war mein erstes Spiel. Und deswegen wollte ich euch fragen, Mike und ich haben uns ja auch im Westfalenstadion kennengelernt. Also wir haben uns ja wirklich kennengelernt im Stadion auf der Nordtribüne. Könnt ihr euch noch an euer erstes Spiel im Westfalenstadion erinnern?
Oh.
Weil bei mir ist es so einfach, weil es ist, weiß ich, also man ist ja schon, also nicht so lange her.
Ich weiß das nicht mehr genau. Ich könnte mir, ich glaube, das war irgendein, weil ich bin ja erst relativ spät wieder zum Fußball gekommen und auch vergleichsweise spät zu Borussia Dortmund. Ich glaube, das war direkt, also ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Ich glaube, es war tatsächlich wirklich ein Champions-League-Spiel in der Saison 95-96. Oh. Das muss aber irgendein Gruppenspiel gewesen sein. Es war nicht gegen Atletico oder gegen Auxerre. Das war irgendein, ey, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war eins von diesen. Nee, das war, nee.
Ja, das war, dann wüsste man es nämlich ungefähr.
Ja. Nee, das muss gewesen sein in dieser Champions League Saison. Das war ein Gruppenspiel. Ich weiß nicht mehr, gegen wen die da gespielt haben. Muss ich nochmal nachhalten, aber es muss um diese Zeit gewesen sein. Also ich war vorher schon in anderen Stadien meines Bruders wegen, also auf dem Bökelberg, aber im Westfalenstadion, oder war das noch früher, dass wir mal, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es auch Anfang der 90er.
Ich unterbreche dir jetzt einfach mal, Mike.
Ja, ich komme ja eh zu keinem Punkt.
Das ist richtig.
Ja,
also ich war natürlich 74 bei der Einweihung dabei.
Ja. Selbstverständlich.
Und habe mir alle.
Hast deinen 18. gefeiert, ne?
Und habe alle WM-Spiele da gesehen, natürlich. Ist ja klar.
Mit 21 ein sogenanntes Auslaufkind.
Ja. Ich weiß auch nicht mehr, welches Spiel es gewesen ist. Ich weiß aber, dass mein Freund Reinhold Frier mich mitgenommen hat. Klosterpforte, Grüße an dieser Stelle. Marienfeld, nicht Hasewinkel. Ich weiß noch, was dieses Stadion mit mir gemacht hat. Das ist exakt dieser Moment gewesen, wo du Fan eines Vereins wirst, durch die Live-Atmosphäre, durch das Stadion, durch die Art und Weise, wie dieses Stadion schon damals.
Und das hatte damals ja noch eher die Größe des Ruhrstadions und nicht des Westfalenstadions, wie wir das jetzt kennen.
Und insofern, so, das kann ich zum Westfalenstadion auf jeden Fall sagen. Das hat mich gefesselt, geprägt, zu einem Fan von Borussia Dortmund gemacht, in einer Phase, wo es in der Tat noch nicht mal ausgebaut gewesen ist.
Ja.
Und dementsprechend weiß ich zwar nicht mehr, welches Spiel, ich weiß aber, was es mit mir gemacht hat.
Ja.
Ich kann sagen, was es mit mir gemacht hat, als jemand, der ja die Bundesliga zuerst über RAN kennengelernt hat.
Mhm.
Und natürlich in einer Zeit, also ich habe so wirklich meine Bundesliga-Erweckung gehabt, eben in der Saison der ersten Meisterschaft von Borussia Dortmund. Das muss ja dann 95 geben. Genau, also dieser ersten.
Als die Susi Zeug noch den Bart rasiert hat.
Genau,
haben, ne?
Und 95 und dann 96. Und wenn du dir dann die ganzen, allein nur die Derby-Geschichten, auch in den 90ern, diese vielen wahnsinnigen Spiele und immer, ich kann mich erinnern an dieses sonnendurchflutete Westfalenstadion im späten Frühling, Frühsommer, so die Saison ging so auf die Zielgerade.
Die beste Zeit des Jahres.
Immer spektakuläre Spiele, also ich kannte dieses Stadion einfach nur aus dem Fernsehen, und es, aber diese, seine Tempelhaftigkeit hat sich auch mir als 11, 12, 13-Jährigen in Berlin vor dem Röhrenfernseher meiner Eltern erschlossen.
Ja.
Und deswegen war das immer so ein Sehnsuchtsort. Also wenn es ein Stadion gab in Deutschland, wo ich außerhalb des Olympiastadions mal hin wollte, war das Westfalenstadion. Das hat dann halt bis 2014 auf Einladung von Evonik damals, wir haben ein Buch geschrieben mit der Autorenmannschaft, man muss ein Spiel auch lesen können, wo 15 Autoren, die 15 Heimspiele oder nee, 17 Heimspiele plus Champions League, also weiß nicht mehr, 23. Wir haben alle Heimspiele der Abschiedssaison von Jürgen Klopp begleitet.
Ja.
Was natürlich fantastisch war als Storytelling auch. Und dadurch durfte ich in dieses Stadion. Und es war so ein Geschenk für mich als Fußballautor, für mich aber vor allen Dingen als Fußballfan und dem Elfjährigen in mir, der plötzlich in diesem Stadion sein durfte, was so einen Zauber hat. Und wie viele großartige Momente man mit diesem Stadion verbindet, ist mir heute Morgen wieder eingefallen, weil ich nochmal irgendwie drauf gekommen bin, als ich im Internet unterwegs war, um mich auf den Podcast heute vorzubereiten. Gestern, am 3. April, jährte sich der Kamikaze-Kahn zum 25. Mal. 25 Jahre, Olli Kahn.
Chapuisat,
herrlich am Hals.
Mhm. Mhm.
Und dann hat er doch noch Heule Andi, also Möller.
Ja, du Heulsuse, du Heulsuse. Genau,
hat ihn doch noch so gepackt.
Das war aber Matthäus, aber es war doch Matthäus mit Andi Möller dann, mit der Heulsuse. Das
ja,
war
aber Kahn, also es gibt ja diese Bilder, also es ist ja ein Daumenkino,
ja.
Das Daumenkino ist eine Auflösung,
ja.
Einer emotionalen Auflösung. Der Kung Fu-Tritt, das am vampirös am Hals nagen von Herrlich und dann noch irgendwie diese Auseinandersetzung mit Möller, das sind ja Bilder für die Ewigkeit. Und ich weiß gar nicht, ist nicht auch der Freistoß von, was war das, Şahin, wo der auf der Linie und Kahn hat ihn, war das auch im Westfalenstadion? Also es gibt so unglaublich viele Momente, auch diese Bayern. Und
ja,
ich habe gestern wieder gemerkt, man verbindet einfach, also die Bundesliga-Classics spielen gefühlt zu einem Viertel im Westfalenstadion mit den ganz großen Momenten der 90er und 2000er. Das habe ich halt wieder gedacht, als ich den Kung Fu Kahn gesehen habe.
Ja.
50 Jahre Westfalenstadion, 25 Jahre Kamikaze.
Ja, legendäre Spiele. Und also ich werde ja mutmaßlich am Samstag in Dortmund sein. Und ich erinnere mich sehr gerne an die letzten beiden Heimspieltage der Saison 23. Und das war wirklich, ist einfach toll. Du kommst am Dortmunder Hauptbahnhof an. Sie kommen am Hauptbahnhof an. Dann sind sie praktisch in 10 Minuten, wenn sie, sie sind also nicht mit einem Rollator, nicht mit einem Taxi, sondern praktisch zu Fuß. Gehen Sie vom, dann steigen Sie praktisch vom Hauptbahnhof, steigen Sie in das Westfalenstadion ein, weil das ja klar ist, dass Sie, wenn Sie mit der Bahn sind, Sie fahren mit dem ICE, fahren Sie praktisch direkt auf die Süd-Nord, also in dem Stadion, was von Borussia Dortmund, also von dem Klopp, dem Favre, dem einen, der das da macht, und dann sind sie, also was ich sagen wollte, ist es einfach toll.
Sie hörten Borussia Edmund?
Ja.
Auf geht's, richtig. Edmund, kämpfen und siegen, weil nein, wir also, dich so lieben.
Also, nein, es ist einfach toll, wenn du aus dem Hauptbahnhof rauskommst, gehst du zu Fuß durch das Kreuzviertel.
Erstmal
ist ein sonniger Tag.
Erstmal gehst du zum Rossmann und holst dir ein paar Energiewürfel.
Ein paar Granaten, verstehst du? Holst du dir ein paar Granaten oder gehst du schön durch die Stadt, dann siehst du links und rechts, siehst du die Leute. Das ist ja einfach toll, das sind ja Leute, das ist ja klasse. Das siehst du ja sonst nirgendwo. Und dann gehst du dann ganz schön so durch Kreuzviertel. Ja. Die
Was
Sonne
Sie
ist am
denn
Schein.
Mal bei der Schönheitschirurgie machen?
Beamer!
Ja. Naja, ist einfach
siehst
toll.
Du dann auch dann dieses fantastische neue Trikot an?
Ey, von Miranda Blech, vielen Dank. Das muss man an dieser, es ist kein, Moment. Okay, da kommen wir auch sofort drauf. Also zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unserem Hörer Miranda Blech. Hat uns schon mehrfach mit tollen Dingen bedacht. In diesem Falle habe ich das von mir sehr geschätzte DFB-Trikot von 2018, in dem Toni Kroos das legendäre 1:1 gegen Schweden geschossen hat, hat er mir geschenkt. Und man weiß ja, Menschen, die in den Medien arbeiten, denen geht's finanziell nicht gut. Sie sind darauf angewiesen, Dinge geschenkt zu bekommen, oder sie machen es wie Kai Pflaume und gehen shady Deals ein. Also, vielen Dank. Tolles Trikot. Ich bin absolut begeistert.
Sieht sehr gut aus.
Ja. Bitte schenken Sie mir bloß nicht das aktuelle Trikot der Nationalmannschaft. Das würde mir körperlich
zusetzen.
Bevor
wir wieder wilde Zuschriften bekommen, es war natürlich das 2:1.
Was das?
Es war ein Siegtor, darum.
Es war sogar ein Siegtor. Ich dachte, es wäre sogar das 1-1. Kannst du mal sehen? Ich dachte, das 1. Das war sogar das 2-1. Na toll. Also, wir kommen von einem schönen Trikot zum aktuellen Sondertrikot des BVB. Es ist doch wahrscheinlich zum 50-Jährigen des Westfalenstadions. Ja. Da hat man sich beim BVB überlegt.
Als Sebastian Kehl beschlossen hat, seine Machtfülle dahingehend auszunutzen, dass er seine Kinder die Trikots malen lässt.
Es ist der absolute Wahnsinn, ey. Wahnsinn, das
was
kann
Borussia
sich,
Dortmund die Saison an Trikots man raushaut.
Kann, diese Saison? Ja. Man kann es sich nicht vorstellen, was es für einen Fan bedeutet, Fan eines Vereins zu sein. Gut, wie gesagt, die Grundfarben Gelb und Schwarz sind nicht ideal dafür, schöne Trikots herzustellen. Da hat es zum Beispiel der HSV mit Weiß, Blau, Rot mit der Trikolore leichter. Aber man muss es ja nicht so machen wie Borussia Dortmund, die von einem dementen Schimpansen regelmäßig die Trikots designen lassen. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was die Jahr um Jahr an Trikots rausbringen. Du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt dieses aktuelle Sondertrikot, das sieht halt irgendwo aus zwischen so einem schwatten Unterhemd und wenn man denkt, dass das aktuelle DFB-Heimtrikot fürchterlich aussieht, dann sagt halt in dem Moment der BVB hold my Brinkhoffs und sagt, das können wir aber nochmal unterbieten, Leute. Jetzt guck mal, was ich hier mache. Und seit Jahren auch das aktuelle Heimtrikot mit dieser Silhouette von Dortmund. Was war das? Das war so ein Preisausschreiben von der Sparkasse Lütgen Dortmund, die gesagt haben, der das am schönsten gemalt hat. Ja. Daraus, also das ist doch eine Art von Bürgerbeteiligung. Da kannst du doch nur die Hände mal im Kopf zusammenschlagen.
Es sieht aus wie eine gelbe Unterhose mit Bremsspuren drin. Ne? So ein Streifen. Also in der Mitte.
Das ist
so
wie eine Folge Schwiegertochter gesucht zum Tragen.
Das ist doch aber auf diesem Trikot, was im Sommer herausgebracht wurde, ist es doch sozusagen die Ecke, also der Träger vom Stadion, der da reinragt.
Ja, genau.
Das hat doch derselbe Künstler entworfen, der auch dieses sagenhaft beschissene Mural von Susi Zorc in die Innenstadt von Dortmund gemalt. Kennt ihr das?
Nee.
Googelt das mal, liebe Hörer und Micky und Mike. Jetzt will ich aber einmal noch
Dieses
Spiel journalistisch untermauern.
Nee, weil komm, also das jetzt reicht's. Ja, Lukas, das ist nicht mehr unser MML. So nicht. Ja.
Aber ich habe noch einen wunderbaren Clip in den Untiefen des Internets gefunden, nämlich am Rande der Länderspielreise, der zurückliegenden, sehr erfolgreichen Länderspielreise gegen Frankreich und die Niederlande. Gab es eine Pressekonferenz der Nationalmannschaft und Nagelsmann hatte seine beiden Mittelstürmer mitgebracht, Undaf und Füllkrug. Und Undaf wurde gefragt, wie es denn jetzt ist, dass die Stuttgarter so viele Nationalspieler haben. Und dann sagt er, es ist fantastisch, weil wir haben in der Kabine schon gewitzelt, dass wir, die Nationalspieler, also Führich, Anton, Mittelstädt und er, jetzt gar nicht mehr mit den Nicht-Nationalspielern reden in der Kabine.
Schön.
Und dann schmunzelte ihn Füllkrug an und sagte, der Gag käme bei uns gerade nicht so gut.
Schön.
Dann lachte er nochmal, weil er so überlegt hat, was jetzt passiert, wenn ihm nämlich Außenriss 15 im Kabinentrakt begegnet und sagte, naja, aber die Jungs nehmen es ja auch locker. Und jetzt ist nämlich die Frage, wie locker nehmen es die Jungs? Weil seit genau 3-4 Wochen, seit klar ist, dass Hummels, Schlotterbeck, Süle und ein paar andere oder Emre Can auch, sich beweisen müssen, um irgendwie noch einen dieser vielleicht 2 bis 2,5 vakanten Plätze in Nagelmanns Aufgebot zu bekommen, auf den sogenannten EM-Zug aufzuspringen, der ja schon in voller Fahrt ist jetzt. Ja. Seitdem liefern sie ja ab. Also man erinnert sich nur an diese, was war das? Das war ja fast eine Grätsche, eine Flugeinlage im Stile des Handballkeepers Wolf. Was Hummels gegen Dyer da gezeigt hat. Das war gegen Dyer, glaube ich.
Ja.
Das kennt man sonst nur von Wolf, wenn er beim Handball seine 7 Meter hält, wo dann das Bein überm Kopf ist. Hummels
es war
in sehr
eine Dyer-Grätsche, ne?
Das war sehr, sehr, sehr gut.
Sehr gut. Sehr gut.
Hummels so. Und jetzt treffen plötzlich diese beiden Teams aufeinander, wo du die neuen Nationalspieler hast, die auf einer Welle des Erfolgs surfen, also die wirklich ähnlich wie Andrich, also da ist er sozusagen die Seele in Wolken gehüllt, so kann ich mir das vorstellen. Und die treffen auf die Jungs, die immer Stammspieler waren oder zum Kader gehören, die plötzlich Herausforderer sind. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Spiel, dass jetzt Dortmund auf, also die Verschmähten und die Aussortierten auf die neuen Nationalspieler treffen.
Ja.
Und das dann auch noch im Diamantaugen-Derby.
Da kommen wir sofort drauf, aber ein kleines Sternchen würde ich gerne setzen, denn Hummels dreht ja jetzt nicht plötzlich auf, sondern Hummels hatte einfach längere Zeit nicht die Gelegenheit bekommen, weil Terzic natürlich sauer auf ihn ist, weil Hummels mutmaßlich einer der Wortführer des Mannschaftsteils war, die gesagt haben, Aki, wir wollen nicht mehr mit Terzic, weil der kann's nicht. Und hat ihn kalt gestellt. Das muss man Terzic ja in dem Falle sogar mal positiv anrechnen, dass er ihn jetzt aber wieder zurück in die Stammelf geholt hat. Denn Hummels hat bislang eine fantastische Saison gespielt, vor allen Dingen international. Hat der bombig gespielt und jetzt halt eben auch jetzt, wo er dann gegen die Bayern gespielt hat als Stammspieler, also in der Startelf gestanden hat, hat er halt einfach auch extrem gut gespielt. Also Hummels spielt eine fantastische Saison und nach den aktuellen Leistungen gibt es sowieso keinen Grund, ihn nicht mit in den Kader aufzunehmen.
Ganz kurz übrigens für alle, die den Podcast nicht sehen können. Micky Beisenherz hat sich mittlerweile wieder umgezogen, hat das weiße Trikot ausgezogen und sich das grüne Auswärtstrikot angezogen.
Richtig.
Ja, sieht sehr schön aus. Auch formschönes Ding. Ja, aber zurück zum Thema, Entschuldigung.
Naja, also, aber braucht es noch mehr Motivation für Hummels, Can etc., weil es sind ja quasi direkte Duelle. Also ein Brand muss zeigen, also zeigt der Welt, dass du besser bist als Führig. Ja. Soweit ist es ja mittlerweile gekommen. Hummels, Süle, Schlotterbeck müssen gucken, ob sie es noch mit Waldemar Anton aufnehmen können.
Ja.
Und das alles unter den wahrscheinlich wachsamen Augen, weil das ist ja die zweite Geschichte, dass jetzt plötzlich unter der Woche oder vor ein paar Tagen dieses Gerücht aufkam, ich weiß gar nicht, also ich glaube, Vollzug wurde noch nicht gemeldet, Mislintat kehrt nach Dortmund zurück.
Ja.
Also der Mann, der ja nicht nur Spieler wie Kagawa entdeckt und nach Dortmund geholt hat und deshalb lange Diamantauge genannt wurde, sondern ja auch den VfB Stuttgart aus der zweiten Liga in die Moderne geführt
hat. Stimmt, ja, richtig.
Und der dann nach Amsterdam gegangen ist und wie mir mein holländischer Gastgeber vergangene Woche auf Curaçao noch erzählte, in Holland auf jeden Fall Hausverbot hat.
Ja.
Also den will in Amsterdam niemand mehr sehen.
Das ist ja wirklich komplett in die Buchse gegangen.
Ja,
ne?
das ist ein Shakespearean-Drama, was da war. Mhm. Also die Zeit von Mislintat in Amsterdam ist nicht so erfolgreich gewesen wie bei Dortmund und Stuttgart. Mhm. Und jetzt steht er aber plötzlich wieder vor der Tür.
Ja.
Ausgerechnet vor diesem Duell, also bei den Vereinen, die er wirklich über Jahre mitgeprägt hat. Und ich frage mich, weil der Name ist ja vorhin schon gefallen, was bedeutet das eigentlich für Sebastian Kehl?
Ja, vermutlich ja nichts Gutes, ne? Was die Kompetenzen angeht, was die Machtfülle angeht, kann das ja nicht gut sein.
Jetzt meinst du? Also ich hatte es eher anders interpretiert. Ich hatte, nachdem ich gesehen habe, dass er wohl nach Dortmund kommt, aber eben in einer Position, die unterhalb von Sebastian Kehl liegt, habe ich eher gedacht, der baut sich sein starkes Team zusammen, um dann die Geschäftsführung bei Borussia Dortmund zu übernehmen.
Wenn es denn so kommt. Ne? Ja. Ich meine, jetzt wo Krösche in Frankfurt verlängert hat, stehen die Chancen, was das angeht, vielleicht schon wieder ein Hauch besser. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob man da irgendwie eine klare Abgrenzung findet, was die Kompetenzen angeht. Ich bin, weiß nicht, ich bin da skeptisch, aber ich finde, also Mislintat hat für mich als Dortmund-Anhänger nach wie vor einen hervorragenden Ruf. Ich habe nicht verfolgt, also nicht so intensiv verfolgt, was da in Amsterdam passiert ist. Deswegen bin ich da jetzt nicht emotional vorbelastet, was das angeht, sondern ich freue mich einfach, wenn ich höre, dass Mislintat nach Dortmund kommt. Denn zum Beispiel das, was er mit Kagawa geschafft hat, unter anderem, das habe ich ihm nicht vergessen.
Ja, aber hat er es noch? Also hat er sein Mojo nicht irgendwann auf den langen Autobahnfahrten zwischen Dortmund, Stuttgart und Amsterdam verloren? Das ist halt die Frage.
Naja.
Weil, sagen wir mal so, die letzten Erfolgsmeldungen rund um die Person Mislintat liegen auch jetzt schon mindestens Monate.
Naja, aber den Kader des VfB Stuttgart, der jetzt da in Dortmund aufläuft, den hat er ja maßgeblich noch mitgeprägt, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, also der kann er im Grunde genommen so halbgottgleich auch ein bisschen sehen, dass es gut war.
Ich gebe ihm einfach meinen Bot.
Ja.
Und dann läuft das wieder.
Sehr gut. Ne? Sehr gut. Denn in Bot we trust. Heißt so ja nicht das umsonst so, ne?
In Bot we trust.
Ja, dann schmeißt Mike seinen Zuse 1 an. Du hast uns da deinen Chatverlauf gezeigt. Du chattest ja in erster Linie wirklich nur noch mit dem Bot.
Ja.
Und hast ihm doch auch gesagt, pass mal auf, Bot. Bot, ich rufe dich. Bist du es, Bot? Redest du zu mir?
Ja.
Und dann hast du ihm ja gesagt, wie läuft er denn gegen Lautern und Saarbrücken? Und wann hat der Bot dir geantwortet vor dem Spiel?
2-0.
Siehste.
Und guck, ich habe nochmal nachgefragt, in der regulären Spielzeit oder nach Verlängerung? Ja. Nein, die machen das in der regulären Spielzeit, klar. Ja. Also für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, schreibt mir einfach mal eine persönliche PM. Ja. Heißt das PM? PN heißt das, ne? PN?
Nee, persönliche Marschroute.
DM, Direct Message.
DM, so heißt das, genau.
Und dann sagst du, lieber Alfred, alles, alles Gute zu deinem... Was denn?
Ja.
Ja, zu früh? Too soon? Lieber Alfred, alles Gute.
Ja.
Ich habe gehört, du bist ein riesen Fußballfan. So, und dann schickt Mike euch eine Personalität. Das ist es doch, das meinst du doch, ne?
Es braucht nämlich, ihr könnt selber Diamantauge sein. Das ist nämlich die Geschichte eigentlich.
Ja,
also, ja. Das ist doch.
Sicher.
Diamantauge zum selber machen.
Ja.
Schickt mir eine DM, dann könnt ihr nämlich Tester werden, Beta-Tester dieses fantastischen Bots, der quasi Mike mit AI spricht quasi die ganze Zeit mit euch und verrät euch wahnsinnige Geheimnisse des Fußballs.
Ja.
Wollte ich nur mal kurz sagen.
Ja, bitte. Ja? Also das, ja, natürlich, absolut. Also richtig.
Ja.
Sehr gut, Mike, sehr gut.
Vielen Dank.
Weiter so.
Vielen Dank.
Weiter so. Jetzt haben wir es, weil ich, verpiss mich jetzt, haben wir es ja wieder nicht geschafft, über Steffen Baumgart und den HSV zu reden.
Ne, wir haben quasi über gar nichts gesprochen, was
wie üblich.
Ich eigentlich gestern so als Agenda gesetzt habe.
Ja.
Wir haben über Leverkusen ein bisschen sprechen können, also lange sprechen
Mike,
können.
Mike, du hattest 90 Minuten Zeit, dir anständige Fragen zu überlegen.
Ja,
und,
das ist richtig. Aber über den Wachwechsel haben wir natürlich nicht richtig gesprochen, also über den Niedergang des FC Bayern.
Da warten wir doch einfach auch einen weiteren Schritt des Niedergangs ab und reden dann frisch über den noch aktuelleren Niedergang des FC Bayern.
Ich konnte meine Adidas-Geschichte nicht erzählen.
Ja, aber weißt du, das ist ja das Schöne, heute ist Donnerstag, jetzt bereitest du dich mal vernünftig vor.
Ja.
Montag ist ja nicht, also ist ja nicht lang hin.
Komm, jetzt lass Mike noch seine Adidas-Geschichte erzählen. Mike,
Nee, komm. Wir machen nur, die kann ich auch nochmal ein anderes Mal erzählen, aber vielleicht ein ganz kurzes Quiz. Wann hat, weil ja alle so enttäuscht sind, dass diese 100-jährige Freundschaft zwischen Adidas und dem DFB zu Ende gegangen ist.
Ja.
Wann hat Deutschland zum ersten Mal bei einem großen Turnier, also Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, in einem Adidas-Trikot gespielt?
Also wenn man den sozialen Netzwerken glauben darf, dann 44.
Ja,
ja. Ist richtig.
Übrigens, da muss ich ganz kurz nochmal sagen, zuerst gehört bei uns, bevor das überhaupt
hochkommt.
Ich habe letzte Woche gesagt, das sieht aus wie die SS-Runen.
Das habe ich auch gedacht. Ja, absolut. Ja, also das war doch schon in der vorletzten Sendung, glaube ich, ne?
Wo auch immer.
Ja, naja, es war super früh. Also tatsächlich habe ich es hier zuerst gehört.
Und jetzt möchte ich aber sagen, das erste Mal in Adidas, 66?
Mein Tipp gestern Abend in der Bullerei war richtig.
Ja.
Mein Tipp war 1980.
Ah.
Ja. 66 haben sie übrigens noch in Umbro gespielt.
Und dann Under Armour.
genau. Dann haben sie lange Zeit in Irima gespielt.
Da das war 74.
So, in Irima hatten sie die Adidas Trainingsanzüge an und haben sie aufgemacht, also die drei Streifen drüber und Irima drunter und in der Tat 1980 zum ersten Mal dann bei der Europameisterschaft
genau.
in Adidas gespielt.
Ja.
Das nur als kleiner Vorgeschmack für eine fantastische Adidas-Geschichte. Ich sag mal so, glaub nicht alles, was in der Presse steht.
Die deutsche Nationalmannschaft sollte ausschließlich in Trigema spielen, denn wir produzieren in Burladingen und ausschließlich produzieren wir in Deutschland. Und die deutsche Nationalmannschaft sollte, das wäre eigentlich toll, oder? Wolfgang Grupp sollte Bundespräsident werden und die deutsche Nationalmannschaft sollte in Trigema spielen. Und das Maskottchen des DFB ist kein Adler mehr, sondern ein Affe.
So, sehr schön.
Endlich. Was sagt Hannes Jenicke dazu?
Ja.
Aber das ist ja die. Aber dann kann ich doch meinen Funfact noch loswerden, den uns unser Freund Rolf, den ihr am Rande der Lesung in Stuttgart kennenlernen durfte, der uns alle groß beschenkt hat.
Feiner Mensch.
Und der hatte mir gestern nochmal gesagt, ich soll doch zumindest mal in die Sendung tragen, dass Klaus Allofs, der ja im Vorstand von Fortuna Düsseldorf noch immer ist, viermal so viele Vereinstitel gewonnen hat wie Bayer Leverkusen.
Krass,
deswegen
ist
an der Zeit, dass Xavi Alonso das mal ändert. Nämlich, er hat auf Vereinsebene 8 Titel gewonnen.
Damit Marseille und so, ne?
Leverkusen hat ja nur 2.
Ja.
Also in der Vitrine stehen 3, aber der dritte ist ein Hallenpokal. Der zählt nicht. Das ist wie die Champions League der Bayern in Lissabon. Die haben ja nur
88?
Den UEFA-Pokal, genau, mit Falco Götz. Und dann
DFB-Pokal.
Und dann haben sie ganz toll die erwachsenen Männer von Bayer Leverkusen, haben sie Hertha-Bubis in deren eigenen Wohnzimmer Ulf Kirsten und Andi Thom.
Super, Jugendliche schlagen. Super, Glückwunsch.
Alofs hat tatsächlich 8 Titel geholt. Und ja auch, deswegen kam ich jetzt nochmal drauf, hinten raus, 1980 den Europameistertitel mit der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, klar. Ja. In einem Adidas-Trikot.
In einem Adidas-Trikot? Ja. Da weiß ich noch, ich war auf Bornholm und musste DDR-Radio hören, um überhaupt dieses Spiel in irgendeiner Art und Weise...
Das hat dich so radikalisiert, dass du zur Jungen Union übergelaufen bist. Ne?
So ist es. So
apropos
ist es.
Radikalisiert, schaut euch bitte noch die Bosporus... Transformation von Mesut Özil an. Er hat Bilder aus dem Gym gepostet. Er ist extrem breit geworden. Also
Wahnsinn, ne?
Wahnsinnig aufgepumpt. Ja. Ich weiß nicht, was er nimmt. Ich glaube, es sind anatole Steroide. und das ist mein Rausschmeißer-Gag für heute. Auf Wiedersehen.
Sehr schön.
Und wenn er auf der Flachbank ist und da so ein bisschen guckt, sagt einer, hast du ein bisschen viel aufgelegt, aber warum guckst du so? Ne? So. Also, ich sehe, wir sind... So.
Phasenweise war es ein bisschen albern heute.
Na, was? Das ist nicht mehr mein MML.
Ja.
Das ist nicht mehr mein MML.
MML ist aber dafür, wir sind ja Volkspodcaster.
Ja.
Wir kommen vom Olymp runter.
Ja.
Und kommen zu euch.
Ja.
Ins Stadion der Träume.
Mhm.
Das ist nämlich das Deutsche Sport- und Olympiamuseum.
Kurz zusammengehört.
Wie bitte?
Na, DSOM.
DSOM.
Frei nach Oliver Bierhoff. Ne?
Ja.
DSOM ist, Mike, das ist keine dieser Partys, wo du auch eine Maske
trägst. Wer hat dich jetzt gefistet? Ein Insider, den wir niemals auflösen werden.
Aber der aber trotzdem einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Ende ein Insider ist.
Ja, das ist richtig.
Köln ist die Host City und in der Woche vor der UEFA Euro 2024 wollen wir ein bisschen Vorfreude mit euch genießen, verbreiten, wie auch immer, auf das Turnier natürlich logischerweise. MML ist dabei, wie gesagt, im Stadion der Träume, dort sind wir zu Gast und zwar am Mittwoch, den 16. Mai.
16. Mai?
15.
Entschuldige.
Mal, wie kann man sich denn so verlesen? Da steht doch dick 15. Mai. Wie kommst
ich habe aber meine Brille nicht auf.
Also pass auf, ich darf ganz kurz sagen, hinten raus, also es war eh schon eine verwirrende Folge, aber den Leuten jetzt in zwei Sätzen folgende Informationen zu geben, in der Woche vorm Turnier.
Danke.
Das ist schon, es ist ein Monat vorm Turnier.
Ich setze jetzt meine Brille auf.
Nein, ich möchte das, ich mache mir auch nicht lustig, ich will nur die Leute, die sitzen jetzt vorm Volksempfänger und denken, dieser Volkspodcast,
so ist es.
Was ist denn? Kommt der jetzt eine Woche vorm Turnierstart? Kommt der am 16. Nein, wir kommen einen Monat vorm Turnierstart am 15.05. ins Zoom.
Richtig. So ist es.
Ja, Mike bringt seinen Zuse
nach Köln.
Mit. Micky macht Kölner Treff wahrscheinlich parallel, so wie ich ihn kenne.
So wird's gemacht, ja.
In seinem eigenen Splitscreen, den er sich gebastelt hat aus Pappmaché.
Ja. So. Tickets findet ihr auf, jetzt habe ich auch meine Brille auf.
Sportmuseum.de. Ich habe einfach nur eine panische Angst, da du da Sachen vorliest und dann am Ende machst du da irgendwie, zeichnest du noch eine Mohammed-Karikatur da mit deinen Augen und wir sind dann wieder komplett hier. Ne? Nee, also Mike, da ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein, wirklich.
Ich ziehe mich aus diesem Podcast für heute zurück.
Nee, du, die Termine von Lukas Lesetour, da kannst du schon auch noch mal ein bisschen mitmachen.
Wieder.
Die Nachspielzeiten-Lesetour wird nämlich präsentiert von Thalia. Der Fußball schreibt noch immer die besten Geschichten. Und deshalb liefert Lukas jetzt die nächste Ladung Legenden, die Nachspielzeiten am 20. April. Da erscheint das neue Buch natürlich bei uns im Shop, bevor Lukas dann auf die große Lesetour quer durch die Republik geht. Und am 25. April, da ist Premiere in Berlin, im Bismarcks Ballsaal, aber
ausverkauft.
Selbstverständlich.
Unverlegt, ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, warum es nicht geschafft wird, hinter den Kulissen, es war eine Woche Zeit, sie hatten 90 Minuten Zeit, das Briefing zu aktualisieren. Für alle, die schon Tickets haben, wir mussten es aus privaten Gründen ins Haus am See an den Rosenthaler Platz verlegen.
Ach, das ist ja auch
also,
nicht so schlecht.
Ich freue mich da sehr drauf. Also Premiere ausverkauft, eventuell noch Resttickets an der Abendkasse. Das werde ich rechtzeitig sagen. 25. April im Haus am See am Rosenthaler Platz. Wir haben auch schon eine Mail an alle Ticketholder geschickt. Und dann geht's von Berlin tatsächlich in die Welt.
Oh, fantastisch. Am 2. Mai nach Hannover in die Welt, Museum Wilhelm Busch, am 6. Mai in München im Stadion an der Schleißheimer Straße, ist ausverkauft. Aber dafür könnt ihr einfach weiterfahren und zwar am 7. Mai nach Stuttgart im VfB Club Restaurant.
Oder am 10. Mai, da ist unser Junge, der Lukas Vogel, sagen, da ist eine Stadt am Tor, wo es ein Regelchen gibt und Kuckuckkorn und Karneval, da ist ein Geld im Sportmuseum, da kommen wir da Tränen in den Augen, wenn ich alleine daran denke, dass er irgendwie gefällt ist. Mein Gott, das darf nicht wahr sein.
Ich meine gleich.
Ich kann nicht mehr.
13. Mai in Dortmund, Deutsches Fußballmuseum. 14. Mai in Essen, Zeche Zollverein. 20. Mai in Münster.
Im Atlantic Hotel.
Mit Henning Wieland. Ja.
23. Mai, Haus 73 in Hamburg. Ja. 26. Mai in Berlin, Tribünenlesung im Poststadion. 28. Mai in Leipzig, neues Schauspiel. Und am 30. und 31. Mai in Zürich. 30. ist ausverkauft, aber dafür gibt es dann eben noch die Zusatzlesung in der Buchhandlung Kapitel 10. Und neu dazugekommen, ein Ort, der so bei Fußball-MML noch nicht stattgefunden hat, Heilbronn.
Ja, toll.
4. Juni.
Freien Kulturzentrum in der Maschinenfabrik. Ich sehe auch, wie Lukas dann in Münster im Atlantic Hotel sagt er natürlich am Ende der Veranstaltung, ich danke meinen Wählerinnen und Wählern. Ne? Ist doch völlig klar.
Maschinenfabrik ist natürlich, wie ich das Gym nenne, in das ich gehe.
Ja, ist ja klar.
So, und ich muss noch sagen, weil die kurzer
der
Zusatz
Özil
noch,
auch mal hin, ne? In die Maschinenfabrik.
Weil ja diese Lesereise wunderbarerweise von der Thalia präsentiert wird, werde ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Montag noch Zusatztermine aus Thalia-Buchhandlung quer auf Deutschland verteilt. Mit dabei haben. Und
du bist ja länger auf Tour als Freddie Mercury. Ja,
ich glaube, am Ende sind es 18 Lesungen, glaube ich.
Wahnsinn.
Bis zum Turnierbeginn.
Ja.
Aber ich freue mich, auf jede Stadt.
Ja.
Ich freue mich auf jede Stadt. Ich freue mich auf alle unsere Hörer.
Tickets unter tix.to/Nachspielzeiten.
Ja.
Und dann möchte ich so langsam den Deckel drauf machen.
Ja, würde ich auch mal sagen. Normalerweise gehe ich nach 55 Minuten. Jetzt wird das immer länger hier. Das ist ja wirklich, das ist wie so ein Scorsese-Film hier. Verstehst du?
Ich verstehe.
Guck mal auf die Uhr.
Aber es ist wirklich, seit du im Dschungel warst,
ja.
Also du musst in der Fremde, in der Ferne gemerkt ja. haben, wie viel dir an uns liegt.
Ja, stimmt.
Weil seitdem bist du einfach, also du schreibst ja manchmal auch, will sofort aufnehmen.
Mhm.
Wo ich nachts um 23 Uhr einfach wirklich Panik kriege, weil ich denke, du machst gleich einen Brennpunkt mit uns.
Ja.
Ja, aber das ist schön, mir gefällt das gut, weil es kriegt dadurch einen ganz anderen Rhythmus.
Ja, stimmt natürlich.
Ja.
Für mich ist eine große Gemütlichkeit in diesem Podcast eingezogen.
Ja, gut.
Und damit sollten wir es dann auch bewenden lassen. Ich freue mich, dass wir uns wahrscheinlich in 4, 5 Tagen schon wieder hören.
Ja,
jawohl.
Herrlich.
Und wie gesagt, also wenn ihr den Bot mal testen wollt, folgt mir auf Instagram und ich schicke euch den Link dazu.
Ja.
Und dann geht's los.
Ja.
Das ist ganz geil. Macht Spaß.
Das macht es. Ne, das ist im Grunde genommen, das ist der Bot von Mike. Das ist quasi der Biffs Almanach 3.0. Leute, merkt euch das. Ne?
Ja.
Ja.
Ich habe mir den 633 CSI schon bestellt.
Wie kommst du denn jetzt auf den 633 CSI?
Den hat doch der Sohn von Biff, oder hat Biff den selber gefahren?
Wirklich? Echt? Weil ich habe den 633 CSI die Tage nochmal in 635 CSI 35. ist übrigens, habe ich die Tage in München gesehen, in der Fraunhofer Straße und dachte wieder, verdammte Scheiße, ich glaube, ich muss mir den doch mal kaufen.
Geiles Auto.
Während ihr hier ganz tief in die Vergangenheit eintaucht, noch eine Korrektur, weil ich bekomme live gerade eine WhatsApp von meinem Freund Rolf aus Salzburg, der sagt, es sind nämlich gar nicht 8, sondern es sind tatsächlich 13 Titel von Klaus Allofs, weil der als Manager ja mit Bremen auch noch
natürlich,
Titel gewonnen hat.
Natürlich, klar, stimmt.
Also als Spieler 8, als Manager 5, macht 13, macht also ungefähr 6 bis 7 Mal so viele, ungefähr 3-mal, 8-mal so viele
Leverkusen.
Wie Leverkusen.
Leverkusen. So. Also, es ist jetzt Schluss hier. Ich will euch nicht mehr sehen. Jetzt heißt das Briefmarke auf den Arsch. Flugsteig A40. Kannst du mir, jetzt kannst du hier schön, kannst du Cessna nehmen, kannst abhauen, kannst dich von Friedrich Berg, kannst dich wegfliegen lassen nach Sylt irgendwie oder zu Edeka Pialas. Mir ist es egal. Ich habe jetzt hier genug erzählt. Die ganze Zeit hat ihr Sappel. Von den Mike und den Lukas, von den Loco Boys, den Verrückten da. Ich kann es nicht mehr hören. Ich muss da jetzt aber was anders machen. So, jetzt sehe ich zu, ich habe eine Autogrammkarte im Leben.
Ich kann mich nur entschuldigen.
Und das alles nach 2 Stunden Schlaf. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.